Liebe Brüder und Schwestern, wir kennen dieses Gleichnis, diese Erzählung Jesu vom barmherzigen Vater, manche sagen auch von dem Sohn, der die Barmherzigkeit braucht, vom verlorenen Sohn. Wie wir es auch nennen, interessanterweise wird dabei der Vater und der jüngere Sohn in den Blick genommen, der ältere Sohn eigentlich nicht. Oft stellen wir den hintan. Wenn wir aber schauen, in welche Situation hinein, so berichtet uns Lukas, Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, dann ist er sehr wohl sehr wichtig, dieser ältere Sohn. Erinnern Sie sich, wie Lukas es geschildert hat, wir haben es gerade gehört, da waren Zöllner und Sünder bei Jesus. Die Zöllner galten ja als Paradebeispiel der Sünder, weil sie das eigene Volk zu Unrecht ausgenommen haben. Und mit denen, die kommen zu Jesus, um ihn zu hören, weil sie ihn suchen, weil er ihnen etwas zu sagen hat. Und weil sie merken, was er uns sagt, das brauchen wir. Denken Sie an Zachäus, diesen Sünder, diesen Zöllner, der sogar auf den Baum geklettert ist, um ihn zu hören, sich nicht zu schade war. Und dann sind da eben auch dabei Pharisäer und Schriftgelehrte, und die empören sich und sagten, er gibt sich mit diesen Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Sie sind empört. Diese, die da außerhalb stehen, und die sie noch einmal mehr außerhalb haben wollen, mit denen gibt Jesus sich ab, obwohl sie doch nicht alles tun, so wie es recht ist. Sie wollen sie ausstoßen und ausgestoßen halten, weil sie nicht recht tun. Und dann erzählt Jesus eben genau diesen, die sich da empören, den Schriftgelehrten, und dabei müssen wir wohl auch an den älteren Sohn denken, der sich ja auch empört hat. Diesen erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem Mann mit den zwei Söhnen. Und da möchte ich unser Augenmerk vor allem auf einen Satz richten. Der jüngere Sohn, der alles durchgebracht hatte, der seinen Vater, so können wir vermuten, tief verletzt hat in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, weil er sein Erbteil schon vor der Zeit wollte und weil er es dann nicht damit umgegangen ist, im Respekt vor dem, was sein Vater wohl erarbeitet hat, sondern es durchgebracht hat, verschleudert hat. Und dieser Sohn, dem geht es daraufhin sehr schlecht. Er begreift, dass er seinen Vater verloren hat. Er begreift, dass er nichts mehr hat, nicht einmal das, was die allerersten Bedürfnisse sind, nicht einmal zum Essen hat er etwas. Er ist heruntergekommen bis zu den Schweinen. Und in der damaligen Kultur, wir kennen es heute auch von muslimischen Kulturkreisen, da ist das mit den Schweinen eigentlich der letzte Abgrund, in den man geraten könnte. Bild des Schmutzes sind sie in diesen Kulturen gewesen. Und dahin hat es ihn gebracht. So weit ist es mit ihm gekommen. Und was tut er dann? Und das ist der Satz, auf den ich hinaus möchte. Da ging er in sich. Jetzt erst fängt er an nachzudenken über das, was er getan hat, angesichts seiner schier aussichtslosen Situation. Da geht er in sich. Es gibt einen Satz von Karl Valentin, den Sie vielleicht kennen. Da bin ich mal in mich gegangen, war auch nichts los, sagte Karl Valentin. Wenn wir genauer hinschauen, ist da eine Menge los. Aber manchmal begreifen wir das nicht recht. Ja, manchmal fürchten wir uns auch, festzustellen, was da in uns los ist und fliehen deswegen das in uns gehen und suchen nur Zerstreuung, damit wir nur ja nicht in uns gehen müssen, in uns hineinschauen. Dieser Mann, dieser jüngere Sohn, hatte den Mut dazu. Vielleicht auch kaum eine andere Wahl. Und doch, er hatte den Mut, in sich zu gehen. Zu schauen, was ist, wie es um ihn steht. Zu schauen, was er denn hat. Und da hatte er trotz allem eine Erinnerung an seinen Vater, bei dem es ihm gut gegangen ist, dessen Sohn er war. Und bei dem auch die Tagelöhner etwas zu essen hatten. Er kann es nicht glauben, dass sein Vater ihn wieder aufnimmt als Sohn. Aber doch zumindest soll es ihm gehen wie den Tagelöhnern, die eben nicht hungern müssen. Und so beschließt er, zu seinem Vater zu gehen, legt sich zurecht, was er sagen möchte, dass er nicht mehr der Sohn ist, aber dann zumindest als Tagelöhner möge er ihn aufnehmen, macht sich auf den Weg und dann hören wir, dass der Vater ihn schon von Weitem kommen sieht. Das heißt, Lukas beschreibt uns hier einen Vater, oder Jesus, und Lukas überliefert es, beschreibt uns einen Vater, der wartet, dass der Sohn zurückkommt. Schon von Weitem sieht er ihn. Das heißt, er steht da, vielleicht an der Tür, wie manche Bilder es darstellen, und schaut, ob er denn kommt. Er hofft, dass sein Sohn wiederkommt. Und dann kommt er wieder. Er sagt sein Sprüchlein oder beginnt damit. Der Vater lässt ihn aber scheinbar nicht ausreden, sondern schickt gleich die Diener, damit sie ihm einen Ring an die Hand stecken. Den Ring der Familie, dass er aufgenommen ist, wieder als Sohn. Schuhe, Zeichen der Würde, Zeichen auch der Gepflegtheit. Dieser ungepflegte Kerl, der da zurückgekommen ist. Vielleicht eine ganz gebeugte Gestalt, kaum zu erkennen. Aber der Vater hat in ihm seinen Sohn erkannt und gibt ihm alles und lässt dann sogar das Mastkalb schlachten, das sie gemästet haben, damit alle ein Fest feiern. Und jetzt kommt dieser Sohn und der Vater feiert. Das konnte er sich nicht vorstellen, denn er hatte ja das Vermögen durchgebracht und seinen Vater auf diese Weise entehrt. Und was er jetzt erlebt ist, dem Vater geht es gar nicht um das Vermögen. Zumindest längst nicht als erstes. Als erstes geht es dem Vater um den Sohn, der zurückkehrt, nachdem er Ausschau gehalten hat. Der Vater hat nicht Ausschau gehalten, dass der Sohn das Vermögen zurückzahlt, sondern nach dem Sohn hat er sich gesehnt, dass er zurückfindet. Und dann findet er zurück und zum Erstaunen dieses Sohnes und aller anderen vielleicht auch, feiert der Vater ein Fest, ein frohes Fest. Und alle, die da sind, treten ein in diese Freude des Vaters, dass der Sohn zurückgekehrt ist. Nur der ältere Sohn, der kommt heim von der Arbeit, die er, wie er selber erklärt, jeden Tag über Jahre hinweg schon treu verrichtet, im Auftrag, im Namen seines Vaters. Er kommt heim und hört, da ist ein Fest und ich bin nicht dabei. Und er schickt einen Diener und er erzählt ihm, dass der Sohn zurückgekehrt ist und er will erst recht nicht hinein. Nein, der, der nicht gearbeitet hat, der den Vater so tief gekränkt hat, dass er vielleicht die ganze Zeit depressiv war. Wir können es uns ein wenig weiter ausmalen. Der den Frieden und die Freude im Haus zerstört hat. Der kommt jetzt wieder und der Vater feiert ein Fest. Das ist nicht gerecht. Und er hat recht, es ist nicht gerecht. Und dann kommt der Vater hinaus, weil er nicht hereinkommt. Ähnlich wie vorher, wie er dem anderen, dem jüngeren Sohn entgegengelaufen ist, so läuft er auch diesem jetzt entgegen. Er kommt heraus und dann hört er, was er sagt und redet ihm gut zu. Der Vater möchte sein Herz erreichen. Das Herz, der jüngere Sohn, war schon bei sich in seinem Herzen, dürfen wir übersetzen. Er ist in sich gegangen, er war bei sich. Der ältere Sohn ist voller Zorn. Und wenn er in sich ist, dann hat er auf jeden Fall das Zu-sich-Kommen eines anderen vermauert. Sein Herz hat er verhärtet, weil der Sohn, der andere, und er sagt nicht mein Bruder, sondern dein Sohn, der das Geld mit Dirnen durchgebracht hat, weil er wieder da ist. Er hat sein Herz verhärtet aus Neid, aus Enttäuschung, dass er scheinbar nicht so behandelt wird. Und ich glaube, das können wir nachempfinden. Wir sind nicht weit weg von der Haltung dieser Pharisäer. Wir sind nicht weit weg. Wir kennen das. Es ist nur allzu menschlich, dass man erlebt, man ist zurückgesetzt. Vielleicht wirklich, vielleicht scheinbar. Dass man erlebt, ich habe mich hier eingesetzt und ich sehe nicht die Wertschätzung dafür. Über Jahre habe ich doch dem Vater gedient. Und jetzt feiert er ein Fest und lässt das Mastkalb schlachten für den, der nichts getan hat, der sich ausgeruht hat auf dem Reichtum seines Vaters. Ganz unverdient. Und jetzt feiert der Vater dieses Fest. Ungerecht ist das. Ich glaube, wir dürfen uns zugestehen, wir können in die Empörung dieses älteren Sohnes mit einsteigen. Wir verstehen sie. Der hat doch nichts getan. Und jetzt wird ein Fest gefeiert. Der hat nichts geleistet. Und jetzt wird er behandelt wie ein ganz ein Besonderer. Wir können das verstehen. Was der Sohn aber nicht versteht, und mit ihm die Pharisäer und wir oft auch nicht, ist, was im Herzen dieses Vaters vor sich gegangen ist. Dass dieser Vater nicht als erstes sein Vermögen sucht, sondern seinen Sohn. Und dass eigentlich der Ältere sich hätte freuen sollen, dass er mit seinem Vater ist. Und in der Freude, mit seinem Vater zu sein, all die Arbeit zu tun, die er getan hat. Aber das hat er wohl nicht begriffen. Er hat sie nicht in der Freude und mit seinem Vater getan, sondern in einem Verständnis von Pflicht, das ihn ganz traurig hinterlassen, zurückgelassen hat. Die Freude war nicht in diesem älteren Sohn. Die Freude letztlich mit seinem Vater zu sein und zu erkennen, wie sehr er wert ist, seinen Vater. Wie sehr sein Vater sich freut, ihn wertschätzt, einfach weil er da ist. Das hat er nicht begriffen. Die Geschichte endet noch nicht. Wir wissen nicht, wie sie weitergeht. Jesus hat sozusagen eine offene Geschichte erzählt, auch den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihm dazuhören, weil er eben will, dass die oder wir, die wir uns immer wieder auch verschließen, dass wir doch hinfinden, unser Herz öffnen, wohin öffnen, zu seinem Herzen hin, begreifen, was in dem Herzen des Vaters denn los ist, wie er einen jeden sucht und sich über jeden freut, der zurückkehrt, ein Fest feiert. Und genau das ist eben gerade der Fall gewesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empören sich, dass er mit den Sündern ein Fest feiert. Und vielleicht ist es bei diesen Sündern und bei diesen Zöllnern so gewesen, dass sie noch gar nicht die Entscheidung getroffen haben, gut zu sein. Die Entscheidung getroffen haben, jetzt ihr Leben anders zu ordnen. Wie Zachäus eben auch, der diesen Jesus sucht, weil er ahnt, da gibt es eine Antwort für sein Leben. Eine Antwort, die er sonst nirgends gefunden hat. Und als dann Jesus ihn sieht, kommt Jesus, sagt, steig schnell herab, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und so auch mit diesen Schriftgelehrten, mit diesen Zöllnern und Sündern, mit denen er sogar ist. Er zeigt ihnen, dass er ihnen gut ist. Und sie wissen, dass Jesus wirklich gut ist, aber eben auch ihnen. Und das hat Zachäus so sehr berührt, dass er anfängt, zu Jesus zu sprechen und sagt, er möchte umkehren. Er möchte es jetzt gut machen. Und er möchte sich auch nicht drücken seiner Verantwortung, dass er Unrecht getan hat. Nein, er möchte es jedem mehrfach, vielfach zurückzahlen. Und von da an ein anderes Leben führen. Das kann er, weil er mit Jesus gegessen hat. Oder sagen wir es genauer, weil er von Jesus angeschaut worden ist. Nicht beiseite geschoben worden ist. Das ist das Herz Jesu. Das Herz auch des Vaters, dessen Abbild er ja ist, wie die Schrift sagt. Und das mussten die Schriftgelehrten und die Pharisäer erst begreifen. Sie kannten die ganze Schrift. Sie kannten alle Vorschriften, alle Ordnungen. Sie wussten, wie alles war. Sie waren äußerst gebildet. Aber die eigentliche Bildung, nämlich das Herz des Vaters zu kennen und daraufhin das eigene Herz zu öffnen, wie der Vater, all den Söhnen, den Kindern Gottes, diese Erkenntnis Gottes, diese Gelehrsamkeit, hatten die Schriftgelehrten noch nicht. Vielleicht, weil sie es noch nicht nötig hatten, weil sie noch nicht erlebt hatten, dass sie eigentlich auch Sünder sind, Zöllner sind, Menschen, die auf Kosten anderer leben, Menschen, die andere missachten. Das hatten sie noch nicht begriffen. Da waren die anderen, die so viel Unrecht getan hatten, vielleicht mehr als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Da waren diese anderen schon weiter. Sie haben begriffen, dass sie die Güte Gottes brauchen. Und sie haben sie gesucht in Jesus. Vielleicht haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten angefangen, aufgrund dieser Geschichte, wie der jüngere Sohn, auch in sich zu gehen und zu erkennen, ja, auch ich brauche es, dass jemand mir gut ist. Auch ich brauche es, dass jemand mir vergibt, mich annimmt, wo es nicht recht war. Denken Sie an die Frau, der Ehebruch vorgeworfen worden ist, die in die Mitte gezerrt wird, damit Jesus auch sagt, ja, sie soll gesteinigt werden. Und dass Jesus sich erhebt und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Da sind als erstes die Älteren gegangen, die schon mehr gelebt haben und in ihrem Leben mehr dann auch im Rückblick geschaut haben und erkannt haben, ja, auch ich kann eigentlich keinen Stein werfen. Auf mich müsste wohl mancher Stein geworfen werden. Zu Recht, wenn wir in dieser kalten, berechnenden Gerechtigkeit bleiben. Und so ist die Gerechtigkeit, die Jesus aufrichtet, eine andere. Er zeigt uns, dass es recht ist, wenn wir zum Vater kommen, weil wir zu ihm gehören, selbst wenn wir Unrecht getan haben. Und wo wir Unrecht getan haben, da kommt er Und wir werden es in wenigen Wochen feiern und löst uns da heraus, indem er selbst es trägt am Kreuz. Er ist wirklich unser Erlöser. Die Zöllner und Sünder haben das geahnt und sind gekommen. Und so dürfen auch wir zu ihm kommen, nicht einfach nur, weil wir sagen, ja, wir gehören zu denen, die alles recht machen. Wir gehen sogar in die Kirche, wir gehen sogar in den Tempel. Nein, wir kommen zu ihm, doch weil wir ihn brauchen, weil wir die Stärkung von ihm brauchen. Das hatten die Schriftgelehrten nicht begriffen, bei all ihrer Gelehrsamkeit. Aber wir wollen es begreifen, mit ihnen zusammen, immer neu. Und so ist in uns etwas von diesen Schriftgelehrten und etwas auch von diesen Zöllnern und Sündern, von diesem jüngeren Sohn. Und wie auch immer, mit allem dürfen wir zum Vater kommen und vertrauen, dass er so ist, wie Jesus in dieser Geschichte erzählt, dass er schon von Weitem ausschaut nach uns, dass wir in seinem Herzen nie verloren waren, nie weg waren. Amen.